Zirkularbriefe oder Bücher sind Schriftstücke, die der Kommunikation von Gruppen dienen. Häufig nach strenger Ordnung und unter festgelegter Reihenfolge und Verweildauer wird das Schriftstück innerhalb der Gruppe weitergereicht und ergänzt. Es ist nicht unüblich, eine Strafzahlung zu vereinbaren, um die zeitnahe Zirkulation des Schriftstücks aufrechtzuerhalten. In Zeiten vor der digitalen Vernetzung, wie wir sie heute kennen, war so die Aufrechterhaltung eines lebhaften, schriftlichen Kommunikationsgeflechts möglich. Das Schwarze Ringbuch der Pillenmädels wurde am 4. April 1964 von Coco initiiert. Weitere Autorinnen sind 8 Abiturientinnen des Abschlussjahrgangs der Lateinklasse am Wilhelm-Raabe-Gymnasium Hannover. Unter festgelegter Reihenfolge und der maximalen Verweildauer von 7 Tagen, bei Überschreitung droht Strafe, entsteht so zwischen 1964 und 1971 das Schwarze Ringbuch. Es liefert einen Einblick in das Studentenleben von jungen Frauen in den 60er Jahren. Im folgenden Ausschnitt diskutieren Birgit, Rita, Pelle, Coco, Anne, Zute, Gilla und Buffy über die Lebensumstände nach dem Abitur. Alle beginnen zu studieren, allein 6 von ihnen Medizin oder Pharmazie. Anne und Buffy hat es nach Freiburg verschlagen.
Da wären zunächst mal die Kirchen, die sich abgesehen vom Münster alle krampfhaft im Stil bemühen, aber an der Aussichtslosigkeit des Versuchs scheitern. Ihnen auf dem Fuß folgen die Kneipen. Weniger um Stil als um Stühle bemüht, da die Trinkfreudigkeit der Bevölkerung einfach nicht zu fassen ist.
Die Patienten hier in der Chirurgie der Freiburger Uniklinik sind meist aus der Freiburger Umgebung, das heißt vom Land, also entsprechend urig. Der Dialekt ist mir auch schon ziemlich geläufig. Zuerst musste ich immer wieder nachfragen, was denn nun eigentlich gemeint sei.
Die angehenden Pharmazeutinnen Zute, Mia und Gundi berichten von ihren Praktika.
Die größte Freude meines Apothekertums? Urin kochen? Ne Wucht ist, dass das Zeug mit Fehlingscher Lösung im Reagenzglas so fantastisch schäumt, dass es meist durch das ganze Labor spritzt. Hoffentlich ist nicht gerade jemand beim Essen.
Schmeckt prima.
Höchste handwerkliche Kunst des Apothekers. Pillen drehen. Immer unter Beachtung des Wahlspruches unseres Apothekers. Jede Pille muss mindestens einmal unter dem Absatz geklebt haben. Ansonsten habe ich DDT, Veronal, Aspirin, Perlon und so weiter hergestellt. LSD haben wir uns verkniffen. Angesichts der Tatsache, dass es schädigend aufs Erbgut wirkt, schien es uns zu riskant. Schwer herzustellen ist es nicht.
Ton und Thematik der Briefe ändern sich Mitte 1967 mit dem Ausbruch der Studentenrevolte.
An der Uni geht zurzeit alles etwas durcheinander. Der Krieg im Nahen Osten und der Tod des hannoverschen Studenten schlagen Wellen bis in die Institute, wo man statt zu arbeiten Radio hört und diskutiert. Bei uns hält heute der Rektor eine Trauerrede.
Auch wenn ich nicht Kommunemitglied bin, steht mir heute der Sinn nach Provokation. Ich finde, wir sind auf dem besten Wege, ein Klatschkaffeekränzchen zu werden. Wenn schon mal Abete den Nahostkrieg in die Debatte wirft, so greift es kein Mensch auf. Man ist stillschweigend darüber einig, dass die immer wieder ähnliche Schilderung unserer eigenen Lebensidylle durch nichts Problemiges unterbrochen werden darf. Es gibt da so Karikaturen vom deutschen Michel. Hat er nicht eine Schlafmütze auf?
Ingeborg hat bereits wenige Monate nach dem Abitur geheiratet, ihr Studium sofort an den Nagel gehängt und mit der Familiengründung begonnen. Ihr Beitrag bleibt nicht unwidersprochen.
Über eure Studentenprobleme kann ich euch leider nichts schreiben. Meiner Meinung nach sollten die Studenten das machen, was ich von euch allen noch hoffe, nämlich studieren.
Und was sollst du?
Das andere gehört zum Studium dazu, Inge.
Finde ich eine goldrichtige, kerngesunde Einstellung.
Das klingt aber bedenklich nach der kerngesunden Ansicht des kernigen Michels, mit Verlaub.
Puh, schlaf gut.
Die im Zuge der Studentenbewegung erstarkende Frauenpower findet ihren Niederschlag auch in der Artikulierung sehr kontroverser Ansichten zu Kinderkrippe und Antibabypille.
Was halten die Studenten von der Kinderkrippe? Bin dagegen.
Bin dafür. Wie sonst sollte eine Frau weiter studieren?
Bin gegen das Weiterstudieren, wenn es auf Kosten der Kinder geht.
Habt erst mal ein Kind.
Ich persönlich bin für die Einrichtung von Kinderkrippen. Da es immerhin schon eine recht beachtliche Zahl von Studentenehepaaren mit Kindern gibt. Für diese müssen doch Möglichkeiten geschaffen werden, dass ihre Kinder tagsüber beaufsichtigt und sinnvoll beschäftigt werden. Man kann schließlich niemandem vorschreiben, sein Studium zu unterbrechen oder aufzugeben, weil ein Kind da ist. Allerdings bin ich selbst gegen das Weiterstudieren. Wenn man weiß, wie wichtig gerade die ersten Jahre für die Entwicklung des Kindes sind und wie wichtig in den ersten Jahren die enge Bindung an die Mutter ist.
Das ist eben die Frage.
Dann kann man es meiner Ansicht nach nicht verantworten, weiter zu studieren.
Ich würde das Thema allerdings doch in Verbindung mit der Pille sehen.
Medizinische Anmerkung. Auch die Pille hat noch eine Versagensquote von 1 zu 100.
Denn müssen Sie heutzutage unbedingt während des Studiums Babys bekommen? Zum Kuckuck mit dem Papst.
Das sagst du auch nur, weil du evangelisches Pastorskind bist.
Ich finde, es läuft für einen normal denkenden Menschen einfach auf eine Entscheidung hinaus. Kind oder Studium. Insofern bin ich auch gegen Kinderkrippen, weil eben, wie Birgit schon sagte, gerade während der ersten Jahre die enge Bindung an die Mutter ungeheuer wichtig ist für das Kind.
Das ist fraglich. Es genügt wohl eine Pflegeperson. Auch Kinder, die ohne die mütterliche Fürsorge aufwachsen, werden oft ganz brauchbar.
Wenn natürlich dank Papst und so weiter doch eins da ist, tja, dann hilft nichts. Dann fragt es sich eben, ob man sich selbst mit Hilfe des Studiums weiterentwickeln will oder einen neuen Erdenbürger dahin grundlegend beeinflussen, dass man ihn später mal zu einem politisch bewussten Staatsbürger erziehen kann. Und das ist ohne Bettnässen unter Umständen leichter.
Zwar bin ich mit Gilla einer Meinung, dass ein Baby im Studium nicht zu den sinnvollsten Dingen gehört, aber wenn es nun mal da ist? Seid ihr wirklich der Meinung, dass man es verantworten kann, das Studium bzw. die Berufsausbildung abzubrechen, wenn man ein Kind bekommt? Man braucht sich doch nur mal die Generation unserer Eltern anzusehen. Wie waren die Frauen dran, deren Männer im Krieg gefallen sind und die keinen richtigen Beruf hatten? Wie kann man dann dem Kind eine adäquate Ausbildung geben? Sicherlich wird sich ein Kind langsamer entwickeln, das in der ersten Zeit keine persönliche Betreuung hat.
Es geht nicht darum. Ein Mangel an Fürsorge und Liebe in den ersten Jahren kann zu erheblichen Fehlentwicklungen führen. Zum Beispiel zu einer Unfähigkeit, andere Menschen zu lieben.
Sehr richtig.
Aber das Kind holt doch wieder auf. Oder wie erklärt sich sonst, dass unsere Generation der im Krieg Geborenen doch ganz brauchbar zu werden scheint?
Ich bin ausgesprochen für die Einrichtung der Kinderkrippe. Und zwar nicht als letzte Rettung für arme Studentenpaare, bei denen es nun mal passiert ist, sondern als eine der elterlichen gleichgestellte Erziehungsmöglichkeit.
Für die ersten Lebensjahre des Kindes bestreite ich das.
Ich aber nicht.
Abwarten.
Gut, Kinder müssen nicht sein während des Studiums. Aber warum sollen Kinder nicht sein dürfen? Gewollt, meine ich jetzt. Warum sollen Akademiker länger auf Kinder verzichten müssen als zum Beispiel Arbeiter oder Angestellte? Deshalb bin ich nicht für Kinderkrippen schlechthin, sondern für solche, die erstens vom Staat voll finanziert werden und zweitens so eingerichtet sind, Ausbildung und Anzahl des Personals, dass bei Kindern keine wie auch immer geartete Form von Hospitalismus entsteht.
Binsenwahrheit.
Daraus lassen sich natürlich zwei Folgerungen ziehen. Erstens, Mama verzichtet auf jedes eigene Leben und widmet sich nur dem Kindchen. Und nach 2 bis 3 Jahren dem nächsten Kindchen. Und nach
heutige Familien haben meist nur 2 Kinder und ziemlich bald hintereinander.
Zweitens, Mama hat Eigenleben, mindestens einen halben Tag täglich. Dann ist sie vielleicht nicht ganz so frustriert wie unter erstens und hat mehr Verständnis für ihr Kind, das heißt dessen Eigenleben.
Woher willst du wissen, dass kleine Kinder viel Eigenleben haben wollen? Die meisten müssen es haben, weil die Mutter überlastet ist und das Kind zum Spielen gleich Eigenleben wegschickt, statt sich mit ihm zu befassen.
Muss man denn frustriert sein? Ich bin es nicht. Und ich verzichte auch nicht auf das eigene Leben.
Ulla, die Eltern für erzieherische Dilettanten hält, lobt die vorbildlichen Einrichtungen in der DDR mit ausgezeichneter Ausrüstung und hervorragend geschultem Personal, welche sie sich auch für Westdeutschland wünscht.
Meine Vorstellungen gehen dahin, dass das Kleinstkind die Hälfte des Tages unter Aufsicht eines geeigneten Teams von Pädagogen verbringt und dann für den Rest des Tages in die Obhut der Mutter bzw. der Eltern entlassen wird. Auf diese Weise kann Fehlern der Eltern in den für die Gesamtentwicklung des Kindes außerordentlich wichtigen ersten Lebensjahren entgegengewirkt werden.
Meinst du wirklich, dass die Mutter weniger Einfluss hat, auch bei nur 50% der Zeit?
Zum Beispiel einer allzu großen Verhätschelung auf der einen oder einer Verwahrlosung. Dieses Phänomen sollte im Hinblick auf die gesamte Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Auf der anderen Seite. Noch eines. Seelische Fehlhaltungen und Krankheiten Jugendlicher sind im ständigen Steigen begriffen, weil das Elternhaus nicht fähig ist, die richtige Diagnose zu stellen. Auch hier liegt eine der Aufgaben der vorschulischen Erziehung durch Fachleute.
Quatschdiagnose! Weil Kinder heute viel zu früh entwöhnt, das heißt vernachlässigt werden, nebenherlaufen, nicht wichtig genug genommen werden.
Wie schön, dass du noch keine Kinder hast.
Fazit: Kinder gleich Todesurteil für eine Karriere? Ich glaube nicht. Als letzter Ausweg bleibt immer noch, die pharmazeutische Industrie durch den Kauf von Antikonzeptionsmitteln zu unterstützen. Vielleicht ist das sowieso die modernste Auffassung. Denn ist es überhaupt noch in, heute Kinder zu haben?
Aber warum eigentlich immer Themen, die ihr nur vom Hörensagen beurteilen könnt?
Wartest du immer, bis du mitten in einem Problem drin bist, bevor du dich damit beschäftigst? Schon mal was von Planung gehört?
Was heißt denn Hörensagen? Schließlich ist man ja mal selbst erzogen worden. Und wie?
Weißt du das denn so genau? Erstes bis drittes Lebensjahr?
Welcher Chef gibt einer Frau eine entsprechende Position, die jederzeit durch Kinderkrankheit ausfallen kann? Es läuft alles auf dem alten Gleis, nur dass eine Frau überall mit allen Problemen fertig werden muss. Warum ließe sich nicht auch eine Halbtagesstelle für Männer einrichten? Warum spielt ein Ehemann nicht für die paar Jahre einmal Haustrottel, derweil die Ehehälfte eine Referendarzeit oder letzte Semester absolviert? Unsere Gesellschaft ist und bleibt vom Mann diktiert und fast jede Frau geht bereitwillig in die Ehedienstleistung, weil es ja eine andere Alternative nicht gibt, außer bei Kinderlosigkeit. Wir sind eben in keinen entscheidenden Gremien vertreten, um überhaupt ein bisschen die alte Gesellschaftsstruktur zu reformieren. Können wir neben Haushalt, Kindern und etwas Beruf auch überhaupt nicht. Wenn wir wollen, können wir auch.
Wir werden da von irgendwelchen Änderungen wohl nicht mehr viel profitieren können und sind wohl doch noch zu Ehedienstleistungen verpflichtet. Wir können nur versuchen, unsere und andere Söhne zu einer anderen, das heißt auch in diesem Sinne, gleichberechtigten Einstellung zu beeinflussen. Dann haben's unsere Töchter in der Beziehung vielleicht mal leichter.
Mit einem Foto von Gillas Hochzeit, gegen die ihre Eltern lange Zeit ein Veto eingelegt hatten, endet das Schwarze Ringbuch.